Was mich an Windows interessiert, Sie haben ja jetzt mit dem Windows 10, glaube ich, ja eine Linux, ein Ubuntu drunter laufen, ja, dass man die Shell hat. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Oder
hab
halt von
habe ich gemacht.
Wie klar
ich gemacht.
Ja, und? Läuft's?
Nee.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des WP Sofa, dem WordPress-Podcast. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht.
Ja, das ist total falsch.
Ein WordPress-Podcast, Entschuldigung. Ja. Herzlich willkommen zum WP Sofa, ein WordPress-Podcast, Folge 31. Mit dabei Hans Helge, Bürger, Sven Wagner und meine Wenigkeit René Reimann.
Hallo René. So.
Moin.
Hallo. Guten Tag.
Na?
Na?
Wie geht's ja, denn so? Ich habe dich lange nicht mehr gehört.
Das erzähle ich dir gleich. Lass mich kurz mal einen Überblick, dem Hörer einen Überblick geben, was wir vorhaben diese Woche, diesen Tag, heute in Folge 31. Wir haben ein paar News, die zum Teil recht interessant sind, zum anderen Teil auch nicht so interessant sind. Also bunte Mischung, wie immer. Dann haben wir ein paar Termine. Dann haben wir keine Plugin-Picks, weil wir keine gefunden haben diese Woche. Und wir würden oder wollen uns in der nächsten Stunde oder in den nächsten 10 Minuten über DevOps-Themen unterhalten. Also sprich konkret Entwicklungsumgebung. Wie entwickelt ihr? Wo entwickeln wir? Mit was entwickeln wir? Und was entwickeln wir überhaupt?
Also man merkt schon, so. René hat es eilig. Der pusht jetzt hier richtig die ganze Zeit. Wir machen einen 20-Minuten-Podcast.
Ja, das muss jetzt alles hier ein bisschen
durchgehen.
Keine Zeit.
Wovon 19 Minuten News sind.
Der Schnaps muss in den Kopf rein.
Genau, wunderbar. Hau rein.
So, jetzt kannst du noch mal deine Frage stellen.
Wer?
Du.
Ich? Hab eine Frage gestellt? Ja. Nee, ich hab nur eine Feststellung, dass du jetzt ganz schnell fertig machen musst.
Nee, davor hast du eine Frage gestellt. Wie waren eure letzten Wochen? Ich weiß, dass du
ja, sowas habe ich gefragt. Ich wollte ja nett sein. Genau, was habt ihr so gemacht in letzter Zeit? Es war ja so, ich habe euch ja nicht so oft gehört.
Ich habe den Job gewechselt.
Ja, ich habe gehört, du arbeitest jetzt bei Check24, machen auch kräftig Werbung im Internet und suchen nach Entwicklern, habe ich gesehen. Mhm.
Ja, also wenn ihr eine Stelle sucht, meldet euch bei mir.
Kriegst du Provision.
Also
Hire a friend.
Es war jetzt gar keine Schleichwerbung oder so, ne?
Ach so, nee. Ja, welche Vergleichsportale gibt es denn noch so? Wir machen das immer beim öffentlichen Rundfunk.
Verivox ist hier auch gerade sehr stark im Wachsen in Leipzig, aber da habe ich keinen direkten, also ich habe schon einen direkten Kontakt, aber.
Die suchen auch gerade keine PHP-Entwickler, oder?
Weiß ich nicht, also so einen Kontakt habe ich nicht, ich kenne da nur einige Leute.
Ja, ich muss aber jedes Mal an dich denken, wenn ich diese Werbung sehe, das ist total schlimm.
Das ist gut, ne? So konditioniert haben die dich schon.
Ja, auf jeden Fall.
Wo buchst du deine nächste Reise?
Bei dir.
Nein, nicht bei mir.
Ja, du hast gesagt, soll ich bei dir melden.
Nee, wenn du einen Job suchst als PHP-Entwickler oder
ja,
so.
Ja, natürlich, selbstverständlich, bei Verivox.
Aber ja, genau, bei Verivox, ne? Oder bei tarifcheck38.com.
Ja, CO. Also, wir hatten ja, also mit den Nachrichten, ich habe übrigens mal geguckt irgendwie, der Hans Helge hat letzte Woche alles schon vorgelesen, was da war, also zumindest das, was WordPress jetzt so im Kern betrifft irgendwie. Ich habe das mal angeschaut und ich bin ja mal, wie gesagt, ich schaue mir mal Florians Wochenrückblick an und da
ja, das wollte ich eigentlich auch letzte Woche erzählen, also danke Florian für deinen tollen Wochenrückblick, der hilft mir immer sehr.
Ja, mir auch.
Also ich finde, da ist mal ein Dank angebracht, weil der sehr viel Zeit da reinsteckt.
Ja, auf jeden Fall. Der hat den jetzt auch mittlerweile zweisprachig, habe ich gesehen. Ich teile den ja mal auf Facebook. Ihr beiden seid ja nicht.
Der macht das auch auf Englisch jetzt, oder?
Ja, auf Deutsch und auf Englisch macht er seinen.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich lese immer nur den Deutschen.
Ja, der wird mal ganz, ganz famous.
Aber echt, ey.
Ich lese den gar nicht.
Ach so, also für alle, die es nicht wissen, also florianbrinkmann.de, glaube ich, ist die URL.
Genau.
Schaut da mal vorbei. Der fasst einfach wöchentlich in einem kurzen Blogpost die WordPress-News zusammen, wo wir uns auch immer fleißig bedienen.
Genau.
Dann können wir uns die doch eigentlich sparen, oder?
Naja, es ist quasi, wir machen die Hörbuchvariante von seinem Blog.
Ach so,
also im News-Teil so ungefähr, ja.
Nicht, dass der uns abmahnt, das haben wir doch in der Folge 29 gelernt.
Also ich habe ihm mal gesagt, dass wir das machen oder dass ich mir das immer nehme, wir bekommen ja noch andere Sachen noch dazu, aber trotzdem, dass ich das immer ganz toll finde, dass mir das sehr weiterhilft und er hat nichts dagegen gesagt. Also von daher, ich hoffe mal, Florian, wenn was sein sollte, sag jetzt. Schreiben
zu dir. Du weißt, wo das hinkommt, ne?
Wohin? Wo's?
Na, zu dir. Deine Adresse steht auf der Seite.
Ach ja, stimmt. Ein freundlicher Verweis auf Folge 29.
Ja, aber Sven, mich hätte noch interessiert, ob du jetzt wieder gesund bist, vollständig, oder hast du immer noch Tinnitus?
Es piept noch, aber mir geht's nicht so schlecht. Nein, mir geht's gut.
Der das freut uns.
Ja.
Ja, sehr.
Genau, ich wollte jetzt auch nicht großartig ausbreiten, das habe ich schon zu Genüge bei meinen Freunden getan, damit gequält. Jetzt suche ich auf einmal.
Das war eine Schweigeminute für deine Krankheit.
ja, aber dann lass doch mal zu den News übergehen.
Ja, ihr habt mich jetzt gefragt, wie es mir ging die letzten Wochen jetzt, aber ihr drückt euch drum. Also mich interessiert das schon, ne?
Ach so, ja.
Du warst krank und Hans-Helge hat Uni.
Ja, so, ich stecke gerade Hals über Kopf in der Uni. Das ist, jeder, der mal an der Uni war, weiß, wovon ich rede.
Ich war nicht an der Uni.
Ja, deswegen weißt du nicht, wovon ich rede.
Ich höre die Leute nur sagen, die sind dann zu Hause, das ist die schönste Zeit des Lebens und total cool. Und du sagst,
kannst du hast wohnen.
Es gibt auch mal stressige Zeiten, das kann ich euch sagen. Ja, doch.
Ich muss ja sagen, ich habe nicht studiert.
Ich auch nicht.
Du auch nicht, siehst
wir
du
schämen. Wir schämen uns jetzt zusammen.
Genau. Hans-Helge, du großer Hans-Helge.
Weiser Helge.
Du bist ein Gelehrter.
Ein weiser Hans-Helge.
Naja.
Schmeiß das Schneewittchen ins Feuer.
Hä?
Das arme ja nicht die sieben Zwerge? da kommt der weise Helge drin vor.
Ach, echt? Komm. Ach so, ich habe das aber. Tut mir leid, aber das ist so lange. Ach,
du meinst den Film von Otto? Oder?
Ja, genau, von Otto. Der geht dann der Zwerg zum weißen Helge und er sucht Rat und dann sagt er: Ja, schmeiß den Ring ins Feuer. Was? Wir haben gar keinen Ring. Ja, dann schmeiß Schneewittchen ins Feuer.
Okay, alles klar.
Ist, glaube ich, lustiger, wenn man den Film gesehen hat.
Okay.
Ja. 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 Haben wir das jetzt abgehakt auf der Liste vom Redaktionsplan und können weitermachen.
Das persönliche Nette können wir jetzt auch mal beenden. Ne? Wir können
jetzt
mal
denkt dran, ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Also ein bisschen schneller bitte.
Hans-Helge?
Ja?
Du hast da ein bisschen was reingeschrieben. Blau bist doch du, oder?
Nee, René. Nee,
Blau ist René. Ja gut, dann kannst du direkt mal reinhauen. Klopp mal rein, René. Du hast ja News.
Wir haben ganz oben die erste News mit allen drei Farben.
die Headline. Lest
Headline,
mal vor.
Lorem Ipsum. Headline, Lorem Ipsum Dolor mit Dings, ich habe was gesehen im Make WordPress.org bei Design, das fand ich ganz interessant, und zwar hat da wieder die Tammy Lester einen Beitrag gepostet, in dem darauf hingewiesen wird, dass es gerade eine Customizer-Umfrage stattfindet, und da wird zum Beispiel gefragt, wofür der Customizer von den Usern verwendet wird, von den Entwicklern und wie und warum. Und ich habe das jetzt einfach nur mit aufgenommen, weil ich auf die Umfrage hinweisen wollte, weil die natürlich dem WordPress-Projekt hilft, da dem Customizer noch besser zu machen. Habt ihr da was? Habt ihr da eine Frage zu? Habt ihr das gesehen?
Die Umfrage, nee, die habe ich noch nicht gesehen, die habe ich auch noch nicht beantwortet. Also es geht wahrscheinlich darum, dass man den dann besser machen möchte, den Customizer, oder beziehungsweise es geht wahrscheinlich auch darum, dass man weiß, was die Leute wollen, in welche Richtung das dann gehen soll irgendwann.
Genau, das ist quasi der Sinn dieser Umfrage. Also ihr macht da jetzt alle mit, ne? Entnehme ich dem.
Der Folge.
Richtig, so nach der Aufnahme. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden, das brodelt schon eine ganze Weile, und zwar seit Juni 2014, und hat jetzt am 2.1. nochmal einen neuen Höhepunkt erreicht, und zwar jetzt Birner bildmäßig: Landgericht beschließt Ordnungsmittel. Entschuldigung, ich muss mich wiederholen. Landgericht beschließt Ordnungsmittel gegen WordPress. Wow, ich habe mir erstmal gedacht, hey, was ist denn hier los? Welches Landgericht? Und dann habe ich gelesen, Landgericht Halle Saale beschließt Ordnungsgeld.
Das ist bei dir.
Ordnungsmittel gegen. Ja, das ist bei mir. Dann habe ich weitergelesen und dann fand ich das immer lustiger. Und zwar geht es quasi darum, dass auf WordPress.com kann ja jeder sich so einen Blog eröffnen und Und wie das in den sozialen Medien nun mal so ist, machen das auch Menschen, die andere damit verleumden, beleidigen, beschimpfen, was auch immer wollen. Also nichts Gutes und auch nicht bloggen. Und irgendjemand, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das direkt der Anwalt war, oder auf jeden Fall hat irgendjemand da gesagt, hier, lösch mal diesen Blog, weil der verleumdet mich. Und da sind wohl auch mehrere gewesen, die das versucht haben. Die haben dann jetzt am Landgericht Halle-Saale gegen Automatic Inc. am 23.06.2014, das ist schon eine Weile her, ne, eine Löschung der Blogs durchgesetzt. Automatic, warum auch immer, hat das natürlich jetzt irgendwie nicht getan. Aus welchen Gründen, das steht ja nicht, konnte ich auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall, weil die das eben nicht getan haben, hat jetzt ein Anwalt auch aus Halle-Saale da ein Ordnungsmittel durchgesetzt am 2.1.2017. Und jetzt haltet euch fest, wenn der Matt Mullenweg oder der Toni Schneider jemals nach Deutschland kommen, dieses Jahr, dann können die entweder verhaftet werden, weil da gibt es jetzt tatsächlich einen Haftbefehl, oder die bezahlen 10.000 Euro Ordnungsgeld.
Ich mach mal da zwei Nullen weg, ne, war die in dem Dokument.
Ja.
10 Millionen waren es dann doch nicht, das 100.000.
Nee, es sind 10.000 und das fand ich, also zum einen ist es halt so ein bisschen, amerikanisches Unternehmen, warum sollten die jetzt 10.000 Euro bezahlen, nur weil das da irgendein Landgericht hier in Deutschland festlegt, in erster Instanz. Und B, warum sollten die verhaftet werden? Naja, da kann sich die Community jetzt mal gerne ihre Meinung zu bilden. Aber
auch ich finde, wir sollten im Moment einfach mal nach Halle-Saale einladen und mal gucken, was passiert.
Ich weiß es nicht. Ich finde das also, weiß nicht. Also wenn ich irgendwie gegen ein US-Unternehmen in dieser Größe irgendwas ausrichten möchte, dann hätte ich doch das Ordnungsgeld wesentlich höher angesiedelt. So wie es jetzt im Redaktionsplan fälschlicherweise drin stand mit 10 Millionen oder sowas, damit die das dann wenigstens auch
ja, also genötigt fühlen, sich zu tun. Was will ein deutsches Gericht gegen ein amerikanisches Unternehmen machen? Also natürlich werden die das nicht bezahlen. Das
ich weiß es nicht. Wenig. Ich weiß es nicht. Und was ich auch als nächstes ein bisschen, um es jetzt nicht so blöd auszudrücken, aber so ein bisschen, na, wie soll ich das sagen? Naja, halt irgendwie so, ich sag mal uncool, ne, weil es ist, anderes fällt mir jetzt nicht ein, also gegenüber dem Rechtsanwalt, dass man überhaupt auf die Idee kommt, also ich glaube, das war mehr so ein Marketing-Ding, ne, ich brauche irgendwie eine Headline, um mit dem Keyword WordPress Mullenweg irgendwas zu reißen im Internet, irgendwie dann, weiß ich nicht, mich selber bekannter zu machen oder so, weil die haben tatsächlich auch, das ist auch verlinkt in den Shownotes, einen mehr oder weniger langen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo sie sich ein bisschen damit profilieren, aber naja, ich sage jetzt nicht so viel,
wahrscheinlich nachher kriege ich läuft noch von dem Webseite auf WordPress.
Ja, wahrscheinlich, ja, auch habe ich geguckt, aber nachher meint er mich noch ab, weil ich irgendwas sage.
Also ich glaube, wahrscheinlich haben solche Leute wahrscheinlich permanent sowas an der Backen irgendwie, dass sie dann irgendwie irgendwelche Leute kommen, die dann irgendwas löschen lassen wollen oder irgendeinen Gerichtsbeschluss haben.
Ja, klar, natürlich.
Ich meine, wir hatten sowas letztes Jahr, glaube ich, auch schon beim WordCamp Europe, wo es dann hieß, da war irgendwer da, der den Herrn Mullenweg gerne sprechen würde und so. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall auch.
Echt?
Ja, das ist irgendwie permanent irgendwie sowas. Ich meine, es ist halt eben eine riesengroße Plattform, WordPress.com, wenn man das mal nimmt. Und natürlich hat man da auch Leute drauf, die da ziemlich viel Schrott ablassen.
Und ist halt so, ja. Ich finde es auch nicht, ich will das jetzt auch nicht schönreden, dass es da Menschen gibt, die da Blogs einrichten, um andere zu schaden. Das ist auf keinen Fall richtig und das will ich auch nicht so verbal unterstützen. Aber das Mittel, was die jetzt angesetzt haben, um eben die Löschung solcher Beiträge oder Blogs durchzusetzen, ist ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, ist ja auch ziemlich blödsinnig, sag mal so. Also was in dem einen Land verboten ist, muss in dem anderen zwangsläufig nicht verboten sein. Also von daher, mal abwarten. Aber du kannst das ja mal in deinem Lokalteil weiter irgendwie mal nachschauen, wenn da was passiert, kannst du uns ja informieren. Das müsste ja bei dir im Lokalteil der Zeitung stehen.
Ach, das stand nicht. Ja, das stand, tatsächlich habe ich das aus irgendeiner Zeitung gefunden. Also letzte Woche oder so. Das hat meine Frau vorgelesen sogar. Die sagte dann, ja, Mullenweg, den kennst du doch. Den hast du doch, den kennst du doch. Das ist doch einer von deinen komischen Freunden da, ne? Was?
Ach, du bist dicke hier mit Matt, das wusste
ich
gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Aber das erzählst du uns jetzt, ja? Ja, super. Deshalb fährt er auch gar nicht mehr auf WordCamps, er muss ihn ja nicht mehr sehen, er trifft sich immer privat mit ihm. Ne?
Ich schicke den immer in Halle-Care-Paket mit Halonkugeln, Landsberger Bier und Salz. Ja, jedes Jahr zu Weihnachten.
Das ist schön.
Ja, ich habe noch nie eine Antwort bekommen.
Wie? Oh Also. Das ist schon wieder dieser verrückte Moment.
Ich stelle es mir gerade so bildlich vor, wie Matt sie dieses Care-Paket auspackt und sich über das Bier freut und dazwischen liegt so ein Haftbefehl.
No. Und ein Foto von René.
Nein, was ist denn mit einem Foto von mir? Da liegen WP-Sofa-Sticker drin.
Ah, ja, das ist natürlich eine Idee. Das hast natürlich. Du geschickt gemacht.
Na? Die habe ich euch immer noch nicht geschickt, wa?
Nee, immer noch nicht.
Naja.
Ja.
Machen wir einfach weiter. Noch.
Geht weiter.
Ja. Also ich weiß nochmal darauf hin, wer gerne so einen Sticker haben möchte, der kann mir immer noch einen Brief mit Rücksenderbrief.
Hat noch keiner gewollt, ne?
Nö, deswegen.
Vielleicht lasse ich dir nächstes Mal ein paar an dich schicken, so einfach so, damit du was zu tun hast.
Man schickt an jegliche Postfächer in Deutschland so Sticker.
Nein, jetzt mach doch mal weiter.
Ja, machen wir weiter. So, ich habe nämlich auch was rausgefunden. Das hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast erwähnt, dass die WPCLI inzwischen unter dem WordPress.org Dach quasi geführt wird. Das Projekt wurde ja offiziell übernommen. Und in diesem Rahmen hat lieber Freund Daniel Bachhuber, der ja das Ganze noch weiter pflegt, das Handbook zu der CLI auf WordPress.org auch veröffentlicht. Also die offizielle Doku, sage ich mal, für das Command-Line-Tool könnt ihr jetzt auf makewordpress.org/CLI/handbook, glaube ich, lesen.
Wenn du vielleicht nochmal ganz kurz... Wenn du nochmal ganz kurz erklärst, was WPCLI eigentlich überhaupt ist.
Ach so, also WordPress selber ist ja die Software und wer halt das Ganze aufsetzt als Webentwickler, kann das Ganze auch über eine Command-Line machen, also nicht über den Browser direkt, sondern man kann sich ja über ein textbasiertes Terminal halt auf Server einwählen und das damit alles machen. Und die WPCLI ist ein Programm, welches dabei hilft, auf dieser textbasierten Kommandozeile WordPress zu managen. Also ich kann damit WordPress installieren, ich kann damit Nutzer verwalten, ich kann Plugins und Themes installieren, aktivieren. Alles, was man eben auch über die normale Oberfläche machen kann, könnte ich dort als Entwickler direkt auf dieser Kommandozeile ausführen, was für viele sehr praktisch ist, weil es schneller geht, aber auch, weil es in der Handhabung einfach ist und man kann damit Skripte automatisieren oder so Sachen. Also für Entwickler ein riesen Ding und dafür gibt es jetzt auch ein schönes Handbook, was ich toll finde.
Sehr cool, auf jeden Fall.
Was steht denn im Handbook drin, was jetzt nicht in der Dokumentation auf der Seite bisher drin stand? Also ich habe es noch nicht angeguckt.
Ich habe es im Detail auch nicht angeguckt. Also für mich sah es auf den ersten Blick eigentlich genau nach der Doku aus, alles was da drin steht. Ich glaube, er zieht jetzt einfach das Projekt komplett um. Weil das ja in diesem WordPress-Kontext jetzt reingehört, soll das natürlich auch dort integriert sein. Das heißt, es gibt ja inzwischen einige Handbooks auch für Themes und so. Da war es einfach logisch, dass die WPCLI auch ein eigenes Handbook bekommt.
Okay. Dankeschön.
Das bitte weitermachen. Ja, ich habe auch was rausgefunden. Ist aber gar nicht so neu, nur ist es jetzt aufgegriffen worden von WP Tavern. Es geht darum, dass ein Vorschlag besteht, dass man die Nutzerdaten in WordPress doch allgemein erfassen sollte, also dass man die auswertet. Das kennt man vielleicht öfter aus anderen Programmen, dass man dann beispielsweise gefragt wird, möchten Sie Ihre Benutzerdaten uns zur Verfügung stellen, um unsere Software zu verbessern? Sowas in der Art wäre dieser Vorschlag. Und das ist halt wirklich so eine Sache, weil damit würde man dann halt die Nutzerdaten an WordPress weitergeben. Was vielleicht nicht viele Leute wollen, aber mal kurz zum Verständnis, wie das Ganze ablaufen soll, wie der sich das vorstellt. Das ist nämlich der, wie heißt der nochmal? Ich kann mir den Namen natürlich nicht merken, bei Morten Rand Hendriksen schalte ich da so ein bisschen ab, aber genau so heißt der Junge. Auf jeden Fall soll das so sein, dass dann, dass man da so ein Verfahren hat, wenn man dann installiert, dass man beispielsweise noch einen Haken setzen kann, wo dann drin steht, ich möchte das Plugin, beziehungsweise ich möchte ganz gerne meine Daten an WordPress weitergeben, um die Software zu verbessern. Und daraufhin würde sich dann im Backend dann einfach ein Plugin aktivieren, was man dann auch, wie man dann gerne möchte, halt eben wieder abschalten kann. Das ist die Idee und da wird halt eben seit Oktober diskutiert und es geht halt darum, dass man halt eben einfach nicht wirklich genau weiß, was benutzen die Leute eigentlich. Es gibt in WordPress so eine Regel, das ist diese 80-20-Regel, dass man sagt beispielsweise so da ungefähr das, was 80% der Leute nutzen wollen oder brauchen, gebrauchen können bei WordPress, das bauen wir vielleicht auch dann mal in WordPress ein. Alles, was jetzt praktisch jetzt dann da, dann, sag ich mal, nicht gebraucht wird, das soll dann halt eben auch nicht noch zusätzlich reinkommen. Das macht man, um die ganze Software schlank zu halten und auch vor allen Dingen dann nicht bei allen Leuten wieder erklären zu müssen, warum man das vielleicht nicht drin haben möchte, wenn es auch andere Gründe hat. Bei 80, wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Das Problem ist aber nur, man weiß halt nicht genau, was sind jetzt diese 80% und was nutzen die Leute überhaupt halt im Detail. Es gibt halt Statistiken, die erfasst werden. Beispielsweise Statistiken über die Nutzung von Plugins, über die Nutzung von Themes und so weiter, aber es gibt keine Statistik darüber beispielsweise, wie oft wird denn jetzt tatsächlich mal hier diese Unterstrichfunktion im Editor benutzt. Also da will man halt eben noch genauer ins Detail ran. Also das ist, wie gesagt, es ist ein Proposal, es ist ein Vorschlag, das heißt noch nichts, da muss man mal abwarten, aber es wird jetzt überhaupt erstmal generell diskutiert, wie das überhaupt mit den ganzen Datenschutzvereinbarungen zusammenpasst. Besonders interessant bei der ganzen Sache ist, dass man sich dann an europäischem Datenschutzrecht orientiert und nicht an amerikanischen, weil das halt eben viel restriktiver ist. Hab jetzt aber auch von deren Seite, die jetzt berücksichtigen müssen, ist auch nichts Negatives gehört. Also es ist generell halt eben, dass man halt die Leute schützen will, was die Daten angeht. Das Gesetz ist auch erst vor dem letzten Jahr tritt. Auch erst 2018 in Kraft, soll aber die Leute schützen und das vor allen Dingen sollen die Daten, die dann an WordPress geschickt werden, am Ende auch öffentlich zugänglich sein. Das ist so, sind so ein paar Voraussetzungen, die damit reinkommen müssen.
Weißt du, ob dann, falls das reinkäme und ich aktiviere das nicht, dass dann WordPress wirklich gar keine Daten mehr schickt? Weil derzeit schickt es ja trotzdem Daten.
Ja, also es ist ich glaube, das eine hat jetzt erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Das steckt ja alles noch in der Diskussion. Also ich fände es, ich denke nicht, dass sich WordPress oder Automatic oder wer auch immer halt eben das nehmen lassen wird. Also die Daten zu sammeln, die beispielsweise durch die Update-Anfragen zustande kommen. Das ist ja momentan so, dass die ganzen Daten halt gesammelt werden. Das kommt halt dadurch, dass die ganzen WordPress-Blogs eigentlich einmal nach Hause telefonieren zu WordPress.org und dann sagen, pass auf, gibt es eine neue Version? Wenn es die neue Version gibt, dann lad mir die bitte runter. Und in dem Moment, wo diese Anfrage passiert, gehen die ja natürlich dann auch an WordPress.org. Aber ich glaube nicht, dass das momentan, zumindest nicht, dass das miteinander vermengt wird oder dass man sagt, man stellt das ab. Also ich glaube, das behalten die einfach weiter bei. Ansonsten könnte man auch gar nicht sagen, wie viele Plugin-Installationen tatsächlich dann beispielsweise vorhanden sind und so weiter. Also es sind so ein paar Daten, die lassen sich mit Sicherheit nicht nehmen. Ja. Ist auf jeden Fall eine Riesendiskussion, da geht es dann eigentlich weniger um die Umsetzung. Da gibt es nämlich, glaube ich, schon ein, zwei Beispiel-Plugins, die das so mal antesten. Aber es geht da wirklich dann tatsächlich dann in erster Linie um den Datenschutz, dass man halt eben das Ganze, auch wenn man sowas macht, halt ich auch möglichst offen halten möchte. Und dass man da auch sehr offen mit umgeht, damit man da auch kein Misstrauen weckt. Weil ich meine, vom Prinzip her ist es so, WordPress ist Open Source. Letzten Endes kann man eben so im Quellcode sehen, was da passiert, wenn da was rausgesendet wird.
Mhm. Ja. Und letztendlich kannst du niemandem vertrauen. Also am ehesten WordPress, aber.
Also bei Open Source ist es ja klar, also solange da jetzt keine Binärdateien ausgeführt werden innerhalb einer Software, die man vielleicht mühevoll noch dekompilieren kann oder eben auch nicht, ist es eigentlich ganz klar, was dann da passiert. Und von daher, sag ich mal, mache ich mir jetzt erstmal nicht so die Sorgen, aber ich glaube schon, dass es einige abschrecken könnte.
Ja, da kommen wieder die Datenschützer aufs Programm. Aber wenn man das löst, indem man die Menschen fragt, ob die da jetzt mitmachen wollen oder nicht, dann denke ich schon, dass das legitim ist. Ich klicke dann immer auf nicht mitmachen. Aber man muss dann halt dem Autor vertrauen, ob der dann tatsächlich das dann auch macht, wenn ich sage nicht mitmachen. Also ob der das dann nicht macht.
Ja, was halt noch dazu kommt, ist natürlich dann auch, inwiefern betrifft das dann halt mich rechtlich. Das heißt also, was erfasse ich tatsächlich von dem, was ich mache, und was erfasse ich von dem, was beispielsweise Benutzer machen. Also es können ja auch Benutzer aufs Backend zugreifen, je nachdem, wie man selber...
Naja, die müsstest du, glaube ich, dann nochmal separat fragen, oder? Also wenn du jetzt irgendwie mehr machst als nur Bloggen, sondern noch Buddypress oder so benutzt, dann, oder WooCommerce, dann müsstest du die ja vorher fragen, ob sie einwilligen, dass du einwilligst, dass WordPress die Daten erfassen darf.
Also ich nehme an, das kommt wahrscheinlich einfach wieder in die Datenschutzerklärung rein. Ich glaube nicht, also sonst hätten wir das wahrscheinlich auch für alle anderen nochmal, bis man ja auf jeder Seite, wo man ankommt, dann irgendwie mal ein Häkchen setzen, weil da irgendwelche Daten abgegriffen werden, sondern ich denke mal, es kommt dann da rein.
Ja, da kommt dann der dritte Cookie-Banner.
Aber was interessant wäre halt, wenn du mehrere Benutzer von WordPress hast. Also Beispiel WordPress.com ist ja eine WordPress-Instanz. Wenn dann nur der Admin ein Häkchen setzt, alles klar, WordPress sendet Daten, können die ja nicht entscheiden, dass für alle 10.000 Nutzer die Daten geschickt werden.
Das meine ich ja gerade. Also
das ist nicht... Ja, genau, es geht nicht nur um die Besucher der Webseite, sondern um die Nutzer der Webseite auch.
Ja, das meinte ich. Also du hast da so viele Aspekte, aber ich glaube, die können wir jetzt hier gar nicht abdecken. Aber schreib es in die Kommentare.
Klären. Ja,
genau. Die klären das dann. Ja,
jo. Genau. Oder schreibt uns auf wp-sofa auf Twitter oder noch kurz die Werberunde machen. Ja, genau. Also ich finde es ein...
wp-sofa bei Twitter oder wp-sofa.de in das Kommentar oder schreibt an matt.mullenweg@wordpress.com.
Der leitet es dann an René direkt weiter.
Auf jeden Fall.
Genau.
Per Post mit Brief und Rückpost-Gedöns, was du dafür kriegst.
Richtig. Einen
Aufkleber, genau.
Richtig.
Ich habe noch was gefunden zum Thema, zum Thema Technik, aber das ist jetzt, betrifft jetzt nicht WordPress direkt selbst, sondern einen der größten WordPress-Hoster, nämlich dass SSL ab sofort standardmäßig für jede neu eingerichtete Seite bei SiteGround gibt. Das finde ich eine sehr vernünftige Sache. Ich finde, das sollten auch eigentlich alle anderen Hoster machen. Problem ist nur bei den Hostern, die leben halt zu einem Teil, zu einem gewissen Grad noch von SSL-Zertifikaten, die man für teures Geld verkaufen kann, was zum Teil absoluter Schwachsinn ist, wenn ich nicht gerade wirklich eine großartige, vertrauenswürdige Seite wie ein Shop oder ähnliches betreibe und wo ich meine Firma vorher verifizieren lassen muss und so weiter. Da reicht halt eben für meine eigene stinknormale Webseite auch ein ganz normales Let's Encrypt-Zertifikat, was kostenlos ist. Und diese Let's Encrypt-Zertifikate werden jetzt bei SiteGround standardmäßig in jede neue Webseite eingebunden. Man kann es bei denen sowieso per Häkchen anschalten, wenn man da eine Seite hat. Aber jetzt ist es standardmäßig aktiviert. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und da sollten sich auch viele andere Hoster mal irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Es gibt ja immer noch Leute,
wo, die... Wo war das jetzt aktiviert? Habe ich gerade nicht verstanden.
Bei SiteGround standardmäßig auf jeder Internetseite.
Ich möchte das gerne noch weiter ausführen. Bei Überspace ist es mittlerweile, das heißt mittlerweile auch schon seit über einem halben Jahr, in jedem Überspace-Paket mit drin, ob kostenlos oder nicht kostenlos.
Unterschied hierbei ist, dass du du kriegst das Zertifikat bei Überspace zwar kostenlos und kannst das integrieren, aber du musst es selber machen. Bei SiteGround hast du das dann direkt mit Installation. Die haben das jetzt bei Default eingeschaltet. Jede neue Webseite hat sofort SSL. Du musst es nicht manuell konfigurieren.
Genau.
Das ist richtig, aber Überspace ist ja jetzt auch kein SiteGround.
Ja, richtig. Ja. Natürlich, die Zielgruppe ist eine andere.
Wenn es Standard wird.
Aber also es ist da.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja mal die Tage ein wenig rumgespielt und wenn man sich manche Services anguckt, ich habe mit dem kleinen, unbedeutenden Amazon Alexa Service gespielt und da ging es darum, halt eben Podcast-Dateien, also MP3-Dateien über iTunes zu suchen und die dann auf der Alexa abzuspielen. Das habe ich soweit auch geschafft. Das Problem ist nur, sobald man einen Stream hat, der nicht unter HTTPS steht, spielt er die MP3-Dateien nicht mehr ab. Das heißt also, da gibt es mit Sicherheit noch andere Dinge, wo man nur eine HTTPS-Adresse angeben kann. Von daher finde ich es nicht blöd, wenn halt eben viele, wenn die ganzen Hoster nicht dazu übergehen, das alles komplett umzustellen, damit halt irgendwie auch mal irgendwie, nicht nur ein paar Prozent HTTPS haben, sondern wirklich auch die breite Masse. Das macht schon
Sinn. Das wäre natürlich ein Nachteil, wenn du jetzt sagst, SiteGround aktiviert das pauschal überall und ich kann das dann nicht mehr steuern, dann ist das doof. Bei Überspace kannst du es dir pro Subdomain aussuchen.
Ja, du kannst dann Häkchen setzen. Ja. Ich glaube, das Häkchen ist bei denen wahrscheinlich dann, dann halt standardmäßig drin anstatt draußen.
Was mich jetzt aber zu der Frage führt, Sven, warum ist WP Sofa nicht auf SSL?
Ja.
Ja, weil das noch keiner
gemacht hat. Also ich werfe das einfach mal so kommentarlos in die Runde, ne? Und weil du den Server verwaltest.
Mehrfach habe ich das auch schon
bemerkt. Weil ich da kein Zertifikat drauflaufen habe. Ich habe das, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen sauer drüber. Der Server, den ich habe, der ist bei Domain Factory und die kriegen das nicht gebacken. Also da muss man halt wirklich das SSL-Zertifikat kaufen. Da ich habe jetzt nur mal gedacht, da wir jetzt, sag ich mal, eine öffentliche Sache haben, die jetzt nicht so kritisch ist, lass ich es erstmal auf HTTP, müsste aber
ja,
dann dafür.
Ja, aber es gibt ja durchaus, also konkret bei unserem Beispiel gibt es ja schon Sachen, also wir reden die ganze Zeit über Sicherheit und so und unser Login-Formular ist nicht über SSL abgesichert, unser Kontaktformular ist nicht abgesichert, was auch Google abstraft, also SEO-mäßig.
Aber bitte, das Login-Formular, da loggt sich doch kein normaler User, loggt sich da doch ein. Also
Moment.
Oder vertraust du dem Sven nicht?
Also ich bin auch ein normaler Nutzer. Also
ich mach das alles per PCLD. Vergiss es.
Ja. Ich glaube, da kümmern wir uns mal drum, oder?
Wir kümmern uns da auf jeden Fall mal drum, dass also, das mindestens nächstes Jahr SSL ist.
Ich muss sagen, also Domain Factory kriegt es halt nicht gebacken. Die haben halt eben, die verkaufen schön
schiebt
ihre
das immer
SSL,
auf die anderen.
Diese SSL.
Schiebt das auf die anderen.
Mein Kopf zu.
Man schiebt das immer auf die anderen.
Genau, aber so, da hatte
der Fehler sitzt immer vor dem Computer.
Genau.
Layer 8-Problem.
Da hatte ich aber auch schon Diskussionen mit denen und ja, die kriegen das wohl nicht und wegen unsicher und bla 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 und so, aber meiner Meinung nach wollen sie.
Wegen Let's Crypt jetzt oder generell SSL? Also generell müssen die doch SSL drin haben. Die wollen, glaube ich, noch nicht.
Die haben SSL.
Zertifikat verkaufen.
Die haben SSL.
Das ist genauso halt wie Mittwald. Mittwald macht auch kein Let's Encrypt, weil die halt sagen, dann können wir unser teures Zertifikat nicht mehr verkaufen.
Ja, aber ich glaube, den Rant, wir sollten jetzt hier nicht ranten, sonst verlieren wir zu viel Zeit.
Mittwald ist ein super WordPress-Hoster. Den anderen kenne ich nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, also Let's Encrypt könnte man langsam mal irgendwie anbieten. Ich habe ja noch eine News. Genau, das ist jetzt was anderes. Jetzt
aber, geht's warte mal.
Was
aber
denn?
Du kannst doch mal zu Dings hier, Domain Factory, sagen, hey, sponsert doch dem WP Sofa einfach mal so ein SSL-Zertifikat, damit die dann sagen, hier, guck mal, wir können auch mit unseren eigenen SSL-Zertifikaten ganz
tolle Sachen machen. Macht mal bitte Let's Encrypt da rein, dann bin ich total glücklich.
Nee, wir können ja auch ihr eigenes nehmen.
Ich
verstehe das schon als Geschäftsmodell, aber es ist halt, umso stärker Let's Encrypt wird, umso schwächer wird dieses Argument mit SSL-Zertifikaten, weil dann ärgerst du dich nur noch, dass du nicht Let's Encrypt nehmen kannst, weil du eben da unheimlich Geld sparen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig so, dass die, wie viele Prozent von den Let's Encrypt-Nutzern bezahlen dann auch letztendlich irgendeinen Beitrag zurück zu Let's Encrypt, außer dass das immer mehr gehypt wird.
Diese SSL-Sache und die Zertifikate, das ist so eine Geldschneiderei. Also das ist einfach total albern. Also ich kann schon verstehen, wenn man das einmalig bezahlen muss, weil man da wirklich tatsächlich so persönlich geprüft wird, aber diese kleinen SSL-Zertifikate werden auch sofort ausgestellt und haben vom Prinzip her genau, also technisch gesehen, haargenau den Stellenwert von Let's Encrypt, Zertifikat, aber trotzdem wird halt gut Geld damit gemacht und das ist einfach meiner Meinung nach, also in Zeiten von Let's Encrypt dann schon ein bisschen.
Ja, ich glaube einfach, umso mehr Hoster da mitmachen, irgendwann fühlen sich auch die anderen Hoster da verpflichtet nachzuziehen.
Ja, das denke ich.
Ja, weil das halt verschwimmt, also dann ärgerst du dich nur noch, dass das jetzt nicht Let's Encrypt macht. Also ich hatte das tatsächlich letztens bei Mittwald, wo ich mich geärgert habe, dass das einfach
klingelt
nicht
klingelt gerade bei mir.
Ich sage zum
Macht mal kurz ohne mich weiter, ich komme gleich wieder.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil er der Einzige ist, der die News hier
vorbereitet. Das war doch die letzte. Ich wollte nur noch sagen.
Naja, komm, das machen wir jetzt noch durch. Also, das lese ich jetzt.
Warte mal, ich war doch noch gar nicht.
Ah, du führst das Thema schon wieder so unnötig aus.
Nee, das war eben die letzte News. Guck doch mal in den Redaktionsplan.
Nein, das war eben nicht. Er hat nämlich die vorletzte übersprungen.
Welche? Die davor?
Ja.
Stimmt. WordCamp U. Sponsor. EU-Sponsor. WordCamp EU-Sponsor. Na, dann liest doch mal vor. Pass auf, wir machen das jetzt nochmal ordentlich, bis der wieder da ist. Ich lese die Headline vor und du den Text. Und alles dann klar. Lese ich den Link am Ende vor. WordCamp EU Sponsor Workshops.
Auf dem WordCamp EU da? In Paris soll es Sponsor Workshops geben. Was ich zunächst Sponsor Track nannte und eigentlich auch genauso gemeint war, soll den Sponsoren des WordCamps die Möglichkeit geben, sich besser zu repräsentieren und somit einen höheren Nutzen aus dem Sponsoring zu ziehen. Das Ganze soll zunächst ein Experiment sein.
Ich glaube, das kommt aus diesem, wie hießen die, Phaeton, die da das ganze Hotel bekleistert haben mit ihrer Werbung und dann ausgeschlossen wurden.
Ach so, Pantheon, glaube ich, war das.
Pantheon, ja. Ich glaube, daher kommt diese Intention. Ich habe jetzt den Beitrag auch mal gelesen zwischendurch, aber das ist schon ein paar Tage her. Aber ich denke, die
ich WordPress das hat, zum ersten
schämt
mal.
Sich. WordPress mit dem Pantheon?
Mit dem Workshops hier.
Ach so, nee, aber ich habe das kam schon vor ein paar Tagen. Wie gesagt, ich vermute, dass WordPress jetzt sich so ein bisschen schämt, dass die da so hart reagiert haben. Also einfach nur meine Theorie dazu. Und jetzt sagen, naja, wir müssen aber den Sponsoren schon irgendwie einen Mehrwert bieten. Gut, wir haben den jetzt verboten, da das ganze Hotel voll zu kleistern. Also machen wir das irgendwie anders. Aber vielleicht liege ich auch völlig daneben mit meiner Vermutung. Ich habe den Artikel nicht ganz gelesen. Ich habe nur gesehen, dass Kaspar Hübinger da drin irgendwo rumkommentiert hat.
Ihr redet jetzt von dem Sponsoring.
Ja, genau, das habe ich. Ich habe eben den Text vorgelesen. Weißt du da noch mehr?
Ich weiß nur, dass das anscheinend wohl experimentell sein soll, dass man halt eben versucht, den Sponsoren halt einen Mehrwert zu geben.
Aber was soll in diesem Track drin sein?
Die dann da so, ihr Wissen.
Ach so, also die, dass die dann halt Talks halten können und sich ein bisschen da auch zeigen dürfen, mehr genau. Als nur den Stand.
Genau, es ist halt normalerweise auch so, dass man so auf solchen Veranstaltungen halt einfach auch dann so Vorträge von irgendwelchen Leuten haben. Also ich meine,
finde ich persönlich eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen.
Ich finde es auch
also derzeit ist es ja so, dass die in den Tracks ja selber keine explizite Werbung gemacht werden darf. Man darf zwar sagen, für welche Firma man arbeitet, wenn man sich so vorstellt, aber man darf halt nicht direkt für sein Produkt werben oder so.
Ja.
Aber ich finde es okay, wenn der Track oder wenn Sponsoren halt ihre eigenen Vorträge halten, dass die dann auch explizit ihr Produkt vorstellen können, wenn das dementsprechend gekennzeichnet ist. Fände ich persönlich eigentlich okaye Sache.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gehe ich ja nicht zum WordCamp, um mir da Werbung anzuhören, ja.
Nö, dann musst du auch nicht in den Track gehen.
Ja, dann ist natürlich die Gefahr, wenn ich das schon denke, wie viele denken das dann auch? Und wenn ich weiß, dass so ein deutsches WordCamp und im Schnitt so 300 Leute hat und wenn von den 300 Leuten nur die Hälfte das nicht interessiert, dann sitzt da vielleicht zwei Leute in dem Track drin.
Ja, ich dann ist das halt so, aber dann hat man das Experiment halt auch mal gemacht.
Naja, wie auch immer, überspringen
wir das. Es kann ja durchaus gute Tracks geben von großen.
Ja, es kommt tatsächlich dann auf den Inhalt an, ne? Wer trägt dort vor? Also
ich habe beispielsweise in Belgien hatte ich dann auch eine Session gesehen, die ging dann auch über Caching und so weiter. Da war ein Kerl da vorne irgendwie, der hatte auch das Logo auch dann da vorne auch mit in der Folie drin und so weiter, aber der hat einfach dadurch extrem viel Kompetenz dann halt eben ausgestrahlt bei dem, was er erzählt hat. Und das hilft so Firmen natürlich dann auch mal weiter, ihre Leute in den Mittelpunkt zu stellen und sich dann selber ein bisschen zu repräsentieren und ihre Expertise da ein bisschen kundzutun, anstatt einfach nur irgendwelche Aufkleberchen zu verteilen.
Machst du ja auch, ne?
Ja, das ist in gewissem Maße, aber auch, ja.
Habe ich gesehen. Ich bin WP Sofa.
Ach so, ja, das mache ich immer. Ja, genau, das mache ich immer. Wenn ich irgendwo bin, dann sage ich immer, ich bin der vom WP Sofa, also einer von
ich
denen. Ich
bin das
WP Sofa.
Mich hat letztens jemand angeschrieben und dann habe ich gesagt, na lass uns doch mal, genau, das war hier von Online Geister, wo ich euch das geschickt hatte, ein anderer Podcast und der hat zufälligerweise, habt ihr mal reingehört jetzt in den Podcast? Ich muss das jetzt mal kurz abschweifen fragen.
Was denn? Welcher?
In diesen Online-Geister-Podcast. Ihr habt da nicht reingehört.
Ich
verrate euch jetzt mal das Geheimnis von dem Podcast. Ne? Die haben den gleichen Jingle wie wir.
Was?
Und der hat halt gefragt, hat ein Thema vorgeschlagen, was wir demnächst auch irgendwann machen werden. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können uns ja mal hier zusammensetzen und dann quatschen wir mal, ne? Weil der aus Halle kommt. Das hat er, aber der hat irgendwie das nicht gecheckt, dass ich auch aus Halle komme. Und dann meinte der so, wie, kommst du extra aus Halden? Nee, Hilden? Nee, wo wohnst du? Hinten? Hier zu mir gefahren? Ich so, hä? Nee. Das oft verstehen.
Also der hat denselben Jingle und der wohnt in derselben Stadt wie du, ja?
Ja, und die sind aber auch im Radio, also im Lokalradio.
Ach, okay.
Tatsächlich, auf 89.5 Radio Korax.
Ah, ich wollte gerade sagen, bist schon sicher, dass du nicht ein Doppelleben führst irgendwie, oder?
Nee, aber ich muss es jetzt hier nochmal für die Hörer sagen, ja, wir sitzen nicht zusammen, wir sind remote.
Ja.
In Sven auf der Halde.
Außer Hilden nicht auf der Halde. Wunderschönes
Hilden. Hans Helger, ich weiß nicht, wo das ist. Hans Helger aus Berlin und ich hier aus Halle.
Genau. Halle. Wir sind jetzt komplett vom Thema abgekommen. Wir waren gerade beim WordCamp EU und bei den Sponsoren.
Weil das scheiße war, das Thema. So, wir haben jetzt hier Termine.
Der Witz ist auf jeden Fall, also es sind eigentlich vom Prinzip ganz normal, es ist ein ganz normaler Track halt eben irgendwie und es wurde dann irgendwie, warum auch immer, vielleicht um das ein bisschen besser zu verschleiern, irgendwie in Sponsor-Workshops umbenannt. Das richtet sich natürlich an die größeren Unternehmen, aber die versuchen noch was auf die Beine zu stellen für die kleineren Unternehmen. Das heißt, ich glaube, das hatten so Unternehmen, die bis zu 1 Million maximal im Jahr verdient haben sollten irgendwie. Mhm. Und die sollen dann noch zusätzlich irgendwie so Ausstellungsfläche oder sowas bekommen. Also habe ich das zumindest verstanden,
ich hatte mal
abwarten, was da jetzt noch kommt. Aber also generell.
Ich hatte gerade schon zu Hans Helge, Entschuldigung, wenn ich dich wieder abbreche. Ich hatte gerade schon zu Hans Helge gesagt, dass die Idee wahrscheinlich daher rührt, dass sie auf dem WordCamp US wie hießen die? Ich habe schon wieder vergessen, gerade im Hans Helge.
Also Peter, ich glaube, es war Pantheon, ich bin mir aber auch nicht sicher.
Pantheon-Hoster, die da das ganze Hotel vollgeklassen haben und dann ausgeschlossen wurden. Ich denke, dass das daher so ein bisschen rührt.
Ich glaube nicht, dass das jetzt unmittelbar daher kommt. Ich denke mal, es geht schon darum, dass man vielleicht bei Pantheon beispielsweise versucht hat, die Hoheiten klarzustellen. Ne? Also wem gehört was und was gehört zu Venue und was nicht. Und dass dann so ein kleiner Krieg zwischen den Leuten daraus gebrochen ist. Der dann ein bisschen eskaliert ist. Prinzipiell gehe ich davon aus, wie man das jetzt aber auch sieht, dass die ganzen Sachen halt wirklich zumindest auf dieser Ebene US oder EU WordCamp dann da immer weiter professionalisiert und kommerzialisiert werden, damit da auch Geld reinkommt, damit die Entwicklung dann da weitergeht. Also ich denke mal, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren. Das merkt man, wie gesagt, ja auch, wenn man auf so einem großen WordCamp ist, dass es dann da schon so ein bisschen, mehr in die Business-Ebene reingeht.
Naja, ich lese mal schnell die Termine vor, damit wir ein bisschen vorankommen, weil das ist schon alles wieder
viel. Kommen also eigentlich ganz am Termine Ende, aber mach du mal.
Ja, sonst vergessen wir die nachher wieder. Die folgenden Termine für den Monat Februar. Am Dienstag, den 14. Februar in Hannover findet das Meetup statt, 19 Uhr. In das Meetup Düsseldorf findet auch am 14. November?
Nee, das ist mit Sicherheit nicht. Nein, das ist wohl dann eher.
Habe ich bestimmt falsch kopiert, aber ich glaube, es war auch der 14. Februar in Düsseldorf, 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP Meetup in Würzburg am 21. Februar, 19 Uhr. Dann das WP Meetup Berlin am 22. Februar, auch um 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP Meetup Bern. Bern ist Schweiz, ne? Wenn ich mich nicht irre, gibt es sogar ein Thema bekannt. Da geht es um Konsole. WPCLI passt zu unserer ersten News. Und das ist am 23. Februar um 17.30 Uhr und das letzte Meetup das letzte bekannte und uns bekannte Meetup im Februar ist am 28. Februar 19 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn mich jetzt nicht täuscht, gibt es noch das WordPress Meetup in Köln am 21. Februar. Das müsste. Ja, es müsste 21.
Ja, also,
Dienstag wieder.
Ich glaube, du hast eben den Namen nicht gesagt. Am 28. Februar ist es in Hamburg.
Ja, habe ich gesagt. Leipzig ist auch irgendwann, aber ich weiß nicht,
wann. Naja, ihr tragt es ja irgendwie nie ein.
Ich bin dafür nicht verantwortlich.
Ach, red dich nur raus.
Ich mache Facebook. Nee, nicht Facebook, mache ich ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht.
Ich habe Chantalle gesagt, du sollst eintragen.
Und du hast es nicht getan, ne?
Die hat es nicht gemacht. So, jetzt.
Hauptthema.
Die Zeit läuft, Jungs, Mädels.
Wir wollten heute über unsere Entwicklungsumgebung sprechen, was wir denn so alles benutzen, welches Betriebssystem, welchen Texteditor oder welchen Editor oder welche IDE und welche Tools und so weiter. Fangen wir doch mal mit Hans Helge an. Hans Helge, was machst du denn da so? Was nimmst du denn? Was hast du für einen Rechner?
Also ich benutze einen Mac. Ich habe ein MacBook bei mir stehen, 15 Zoll, was ich echt angenehm finde. Also ich hatte früher mal ein 13 Zoll MacBook, aber das ist mir dann irgendwie zu klein gewesen. Gerade wenn man unterwegs ist, mag ich es doch, mit 15 Zoll zu arbeiten. Und 17 ist mir persönlich schon wieder zu schwer und zu groß.
Aha. Ich hab beide.
René, genau. Du hast beide?
Ich habe einen 13 Zoll und einen 15 Zoll.
MacBook.
Ja.
Aber ganz kurz, wenn wir bei der Hardware bleiben, ich habe daheim, also wenn ich unterwegs bin, logischerweise mit dem Laptop, aber daheim habe ich auch noch einen 23 Zoll Bildschirm neben dran stehen.
Ich habe einen 27 Zoll.
Du musst immer besser sein, oder?
Warte mal, ja, und an dem 15 Zoll habe ich 2x24, aber die sind zu klein.
Warte mal.
Alter Schwede.
Ich hab ein 21:9 34 Zoll Curved Monitor. Habe ich jetzt alle geschlagen?
21 Curved Zoll Monitor schlägt 23 normal.
Wäre mir jetzt ein bisschen zu klein, aber.
Nee, weil ich arbeite dann auch auf meinem PC. Ich bin ja letztens erst noch zum.
Aber du bist auch auf dem Mac unterwegs, oder?
Nein, nicht mehr.
Ach, du hast gewechselt.
Ja, ich bin jetzt bei ich habe jetzt hier Linux, nenne ich das jetzt. Windows und Linux. nee, ganz ehrlich, also ich habe das jetzt eine Weile laufen hier, also ich wollte dann von Mac auf den normalen PC zurück und ja, also man muss jetzt auch feststellen, also ich meine, ich hatte halt so ein bisschen meine Problemchen mit Apple, aber was halt Windows als auch Linux halt eben nicht hinbekommen, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also Windows ist halt, ja, ist halt von der Systemarchitektur halt halt schwierig damit zu arbeiten, weil es einfach ein anderes System ist und anders aufgebaut ist als Linux, deshalb ist es da schwieriger, da zu entwickeln. Deshalb habe ich hier auch mein Linux drauf. Das heißt, ich schwanke hier immer von Windows zu Linux hin und zurück.
Irgendwie. Aber was für Linux hast du? Ich möchte auch eine Frage.
Es gibt einfach ein paar Sachen, die lassen sich einfach auf Linux nicht starten oder die funktionieren nicht. Ein anständiges Kalendertool zum Beispiel. Das ist, und wieder gibt es ein paar, aber dann laufen die mal wieder nicht oder sowas. Da habe ich echt ein bisschen Probleme.
Was für ein Linux hast du denn genau?
Linux Mint.
Ah ja.
Das ist, baut auf Ubuntu auf.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
An euch beide. Warum Mac? Also du bist jetzt nicht mehr Mac, aber du hattest vorher auch einen.
Weil du hast da den Komfort von Windows und das System von Linux drunter. Ganz einfach. Das ist,
auf dem Mac?
Ja, natürlich, klar. Da läuft ja kein ja, das ist Linux, was da drunter gebaut ist. Wenn du so willst.
Ich muss ein bisschen klug scheißen. Unix. Es ist kein Linux.
Ja, genau.
Das ist ein Unix. Um genauer zu sein, es ist ein FreeBSD. Es ist nicht mal ein richtiges Unix.
Es ist ein Unix-Derivat.
Aber
also.
Läuft auf jeden Fall saustabil und für ein Unix-System ist es das Stabilste, was es gibt. Das Einzige, was mich einfach ärgert mittlerweile, einfach auch bei Linux, ist einfach, dass sie einfach Kleinigkeiten nicht in den Griff bekommen. Also bei den, auch wenn Linux meint zum Beispiel sehr schön aussieht, aber es sind so Kleinigkeiten, mal eben kurz ein Icon Bild ändern. Normalerweise denke ich jetzt rechte Maustaste Eigenschaften und dann einfach mal ein Bild austauschen oder sowas irgendwie. Da muss man sich halt schon dann immer wieder relativ, also immer ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Da gibt es dann irgendwelche Dateien, die Textdateien sind, die im System liegen. Es ist auf jeden Fall, also das Gute ist, man kennt sich danach deutlich besser aus mit dem System, das ist gut. Mit dem Linux-basierten System auf jeden Fall. Das ist schön, das rechte System und so weiter, das sagt mir jetzt auch alles ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es ist echt, es kostet Zeit, sich da reinzuarbeiten bei Linux. Bei Mac funktioniert einfach alles. Das ist schon ein Unterschied von den Systemen her.
Ja, also bei mir war es halt so, ich habe seit 2007 einen Mac und dadurch habe ich halt auch einfach viel Geld investiert, was Programme oder so angeht. Deswegen fällt mir gerade ein Wechsel nicht so leicht. Ja. Aber ich stimme Sven zu, es ist ein bequemes Betriebssystem, es funktioniert erstmal und die Applikationen sehen gut aus, aber ich habe trotzdem als Entwickler die Möglichkeit, mit dem Unix unten drunter sauber zu arbeiten, weil, also ich persönlich bin kein Apple-Fanboy, weil ich habe auch kein iPhone oder iPad oder so, mir geht es nicht primär um das Betriebssystem dahinter, aber es läuft einfach mit der Unix-Variante, die drauf ist. Und das finde ich bequem. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden würde, nochmal zu wechseln, weil Apple irgendwas Doofes macht oder es ist zu teuer, dann würde ich auf einen Linux wechseln, definitiv.
Mach das auf jeden Fall, wenn du Zeit hast.
Ja, ich weiß.
Also es ist auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit. Also wenn ich das in Arbeitsstunden umrechne, was ich da reingepackt habe, lohnt sich, ist das auf jeden Fall preislich gesehen nicht günstiger, als mir ein Mac zu
kaufen. Also günstiger
sozusagen verloren.
Bitte?
Ich sag, du hast sozusagen mit deiner Entscheidung verloren.
Ja, Zeit habe ich auf jeden Fall einiges verloren. Wissen habe ich an einiges dazu bekommen. Das kommt dann als Ausgleich dazu. Aber naja, also ich kämpfe mich jetzt einfach mal weiter. Ich mache jetzt den Langzeittest, das habe ich auch gesagt. Und mal gucken. Also ich bin auch kein Fanboy von irgendwas. Ich will anständig arbeiten können und habe jetzt.
Genau, es soll funktionieren am Schluss.
Genau.
Ja, mach das, so das ist auch die Kernessenz von. Also ich wurde gestern gefragt, warum Mac von Windows-Usern, ne, so provokativ diese typische Frage. Und also ihr habt mich jetzt nicht gefragt, aber ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe irgendwann 2000 bin ich von Windows auf Mac gewechselt. Da gab es noch diese Plastik-iBooks. Da gab es auch noch nicht wirklich das Unix. Also war das so ein bisschen das erste Mal drin, lief noch nicht ganz rund, aber war schon da und das war schon cool. Und der Grund war auch damals einfach, weil Windows halt, wer das kennt noch, 98 und ME und wie die alle hießen, dass du halt immer damit zu kämpfen hattest, dass, wenn die mal so länger als ein halbes Jahr liefen, dass die dann irgendwann in die Registry vollgemüllt wurde, das Ding immer langsamer wurde und immer anfälliger für irgendwelche Fehler. Außerdem macht halt die Command-Line, weil eben kein Linux drunter ist, eben kein Spaß. Ne? Dieses komische Windows-CMD-Dingens oder DOS-Gedöns, das ist halt alles irgendwie Rotze. Das war halt damals der Grund für mich und die Performance von den Geräten war also 2000 auch schon deutlich besser als das, was du irgendwie an Windows-Laptops bekommen hast. Ich habe dann irgendwann zwischendurch hatte ich mal einen neuen gekauft, also so ein MacBook, Plastik-MacBook, da war es natürlich sehr, sehr schlecht, weil wenn du die tatsächlich so benutzt, wird, dass sie vorgesehen sind, nämlich als Laptop für unterwegs, die haben sich so nach 2-3 Jahren, war das ein bisschen abgeschrammelt, es fällt halt so langsam auseinander, ne? Also unten da, wo die Hand aufliegt, die ganze Plastikzeug löst sich auf, das fand ich richtig beschissen, bin aber trotzdem auf dem System geblieben, weil das halt, wie ich auch schon sagte, das ist ein rundes System, Hardware stimmt, Linux ist drunter, die Programme laufen einfach flüssig, das macht das, was ich will und ich kann damit arbeiten und muss nicht ewig irgendwie rumdoktern, weil irgendwas nicht funktioniert, ob es jetzt Linux oder Windows ist, da hast du immer irgendwas zu tun bei den Systemen, also meine Meinung. Und ich habe mir dann 2000, kurz vor Hans Helge, 2006 so ein Metalldingens gekauft, MacBook Pro, das ist das 13 Zoll, das benutze ich immer noch ausgiebig und das ist jetzt über 10 Jahre alt und das hält einfach mal immer noch. Also ich habe das mal, die eine Festplatte, die Hardware, die HDD ist mir abgeschmiert, die funktioniert irgendwie nicht mehr, da habe ich mal das Kabel getauscht, aber du kannst die Teile halt noch aufmachen und findest auch gute Anleitungen, wie du da irgendwas reparieren kannst und das funktioniert dann einfach mal. Ich habe da jetzt eine SSD drin auf dem CD-Laufwerkslot, weil das andere Kabel irgendwie kaputt ist, habe ich jetzt aber nicht weiter untersucht, weil es läuft. Und dann 16 GB RAM-Riegel drin, wunderbar die Kiste, also die rennt wie Sau, macht das, was ich will, kannst Photoshop machen und so. Was ich jetzt bei den neuen Geräten echt beschissen finde, ist, weil wenn jetzt der 13-Zoller kaputt geht, dann habe ich überlegt, was kaufst denn du als Alternative, ne? Und ich finde es halt extrem scheiße, dass die nur noch 4 Thunderbolt-Anschlüsse, oder nee, nicht mal Thunderbolt, das sind ja diese USB-C-Anschlüsse, 4 Stück USB-C-Anschlüsse drin haben. Ich fotografiere gerne, das heißt, ich muss irgendwo meine SD-Karte schnell reinstecken können, was immer ein Vorteil war. Dieser Mega-Safe war auch immer sehr gut mit Haustieren und Kindern im Haus. Und jetzt hast du nur noch so eine scheiß 4 USB-C-Anschlüsse, du hast keine Info mehr, wenn du den zuklappst, atmet der vorne nicht mehr, also man hat diese Leuchtelampe nicht mehr.
Aber das hat meine auch schon lange nicht mehr.
Die Leuchte,
der hat keine Leuchtelampe mehr?
Nee.
Das nennt sich Atmen.
Das weiß ich nicht, die habe ich vermissen. Ja, das, weil die so atmet, die war schon
ja, ja, die
aber, Brief. Aber das Schlimmste tatsächlich ist das mit den Anschlüssen. Du hast keinen SD-Slot mehr und keinen USB-Slot mehr.
Deswegen,
und
jetzt also ich
steht es.
Sorry, ich, ja. Ganz kurz, ich spare nämlich auch gerade auf einen neuen Laptop, weil es abzusehen ist, dass ich mir innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich einen neuen kaufen werde. Aber ich bin genau wie du hin und her gerissen, was diese Anschlüsse angeht. Deswegen bin ich gespannt, was in einem Jahr an Peripheriegeräten oder so auf den Markt kommt.
Ja, das geht. Ja. Also ich habe jetzt hier noch so einen 27-Zoll-Monitor. Der hat zum Thunderbolt-Anschluss und da kannst du dann das Ladekabel von dem Monitor an den Rechner stecken. Damit hast du schon mal wieder ein Ladekabelproblem gelöst, wenn du 3 Monitore anschließt. Aber wie gesagt, das größte Problem ist halt die fehlende SD-Karte für mich und die ganzen komischen Anschlüsse. Und dann hast du halt diese komische Touchbar da oben. Da weiß ich auch nicht, was die soll. Da kannst du irgendwie, ich habe da letztens Lemmings gefunden und Knight Rider.
Ja, die laufen so, dann hin und her und
ja, super. Ja, ist völlig sinnlos. Und das Einzige, was ich auch cool finde, ist, mit dem, du hast halt jetzt wie beim iPhone auch so einen Fingersensor drin. Ne? Du kannst den halt sperren und musst nicht mehr dein Passwort eingeben, sondern legst einfach deinen Finger da oben auf den Knopf.
Was ich sicherheitsmäßig sehr bedenklich finde.
Warum?
Weil?
Naja, weil ein Fingerabdruck, ein biometrischer Fingerabdruck ist kein Passwortersatz. Aber das ist ein Thema für eine ganz andere Folge. Das kann ich gerne ausführen.
Aber das, was ich noch generell als Problem habe, ich habe halt auch überlegt, ob ich jetzt komplett das System wechsle zu Linux. Dann habe ich über Sven seine Erfahrungen mitbekommen und weiß, dass Linux nie das macht, was ich machen will, weil da läuft kein Photoshop und das ist so ein essentielles Ding für mich. Ne? Und wenn das nicht geht, geht das halt nicht. Und Windows ist irgendwie auch so ein No-Go.
Also ich würde...
Will ich einfach nicht, weil da die Basis, die Basis nicht... Die Basis
was mich
nicht
an Windows interessiert, sie haben ja jetzt mit dem Windows 10, glaube ich, ja eine Linux, ein Ubuntu drunter laufen, ja. Dass man die Shell hat. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Oder
habe
halt
ich, hab ich gemacht,
Wickler
habe ich
wissen.
Gemacht.
Ja, und? Läuft's?
Nee. Also bei mir hatte ich auf jeden Fall Probleme. Ich habe das dann installiert, das kann man relativ einfach aktivieren. Da muss man kurz nochmal googeln, irgendwie nach diesem Ubuntu unter Linux, unter Windows. Und das kann man mit ein paar Klicks aktivieren. Bei mir war das dann so, dass dann direkt dann halt eben das Netzwerk nicht klappte. Das natürlich ein bisschen blöd ist. Yeah. Aber was interessant ist, wenn man auf der Konsole ist, dass man dann da Linux-Befehle mittlerweile ausführen kann. Das ist schon ganz witzig. Ich bin mal gespannt, ob den Unterbau da drunter bauen irgendwann mal komplett irgendwie das Switchen. Das wäre natürlich mega. Yeah.
Also ich verspreche mir da eigentlich viel von. Wenn sie die Integration zwischen dem Ubuntu oder dem Linux und dem Windows-System gut hinkriegen, und daran arbeiten sie ja, dann verspreche ich mir echt viel davon. Das könnte viel bringen für Entwickler.
Es ist halt noch Beta,
kann,
ne?
Das
also das muss man dazu sagen.
Ja, eben.
Und es kann die Alternative zum Mac eben dann werden, ne? Aber bis dahin sind die, das dauert noch eine ganze Weile, bis sie
aber
da
sie
sind.
Aber sie haben das Problem erkannt, das finde ich halt... Hat
ja, das
lange
hat aber
gedauert, 20
Jahre
aber,
gedauert.
Ja, aber sie gehen voran. Und ich finde, Microsoft wird inzwischen ein bisschen hipper als Apple, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, du merkst aber bei Apple auch den Knick, seitdem Steve Jobs gestorben ist. Ne?
Richtig.
Also, du hast sofort den Knick nach in eine nicht schöne Richtung gemerkt. Und zieht sich halt bis heute durch. Und das finde ich, das ist halt so, was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache. Ich bin so ein bisschen gefangen in dieser Welt. Ne? Ich komme nicht so richtig raus. Also ich komme gar nicht raus, weil A, will ich nicht Windows, Linux ist keine Option. Das heißt, ich bin jetzt so mental, persönlich gezwungen, mir so ein teures Gerät zu kaufen, ne? Für 3.200 irgendwas Euro.
Ja, du musst halt mal gucken. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, die freie Wahl, beziehungsweise was empfehlen sollte, würde ich jetzt momentan sagen, nimm dir das MacBook oder verzichte auf die Touchbar. Erstens hast du Geld gespart und zweitens ist der Schwachsinn daraus.
Ich habe es ja nicht bezahlt.
Ich habe bis jetzt noch nichts Positives über die Touchbar gehört. Also das ist einfach.
Ach, die ist schon cool. Also das macht schon.
Aber ich kenne keinen, der die sinnvoll dafür sinnvoll erachtet und dass das einen Arbeitsablauf produktiver machen würde.
Vielleicht macht das Ganze auch viel teurer. Na,
doch, ich denke, wenn du direkt. Also das Ding, die Kiste hat zwei Probleme. Ne? Einmal die fehlenden Anschlüsse und das zweite Problem ist, die haben das Touchpad so unheimlich groß gemacht, dass du da mit so einer großen, normalen Männerhand eben immer irgendwie die mit drei Fingern berührst. Und dann funktioniert die nicht. Und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? Warum geht der scheiß Mauszeiger schon wieder nicht mehr? Und dann merkst du, ach, die anderen drei Finger lagen noch drauf. Das ist einfach mal übelst großes Teil und das ist völlig sinnlos. So, wenn das eine normale Größe wie normal hat, ne? wie vorher, dann hast du halt durch die Touchbar, dass die sich immer anpasst an die App, wo du bist, hast du da halt schnell Funktionen erreichbar. Wenn du tatsächlich mit dem auf dem Schoß arbeitest, wenn du den jetzt als Desktop-Ersatz benutzt, dann macht die keinen Sinn, weil das dann viel zu weit weg ist. Aber so ist es schon cool. Also ist auch cool umgesetzt, funktioniert super, ist flüssig und wenn du da jetzt nicht gerade Lemmings spielst oder Knight Rider laufen lässt, macht das schon Sinn.
Touchbar ist, wenn Tim Cook kreativ sein will irgendwie. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach so.
Aber wir schweifen ab. Was habt denn ihr für eine Idee?
Eine Idee, für eine Idee, meinst du?
Für eine Idee.
Idee, also ich benutze ja PHP Storm, leidenschaftlich gerne. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das gesagt habe. Und ihr so?
Ich auch nicht. Ich habe auch schon dreimal die Lizenz verlängert.
Du hast auch PHP Storm. Hans Helge?
Dito. Finde ich derzeit einfach die beste IDE.
Ich finde das auf jeden Fall cool, warum? Das aus allen Perspektiven durchzudiskutieren.
Aber, na, ich aber hab warum? Halt, ich habe noch so Blindtext für kleinere Sachen und für andere Sprachen, die ich halt für die Uni brauche, aber ich bin eigentlich am meisten, ich finde die alle IDEs, die in die JetBrain, also die Firma dahinter ja herstellt, eigentlich ziemlich durchdacht. Ich musste auch viel mit Java machen und ich hasse Java. Ich mag die Sprache nicht. Also sie ist nicht schlecht. Es ist einfach eine persönliche Abneigung dagegen. Aber mit IntelliJ, also der Java IDE von JetBrain. Danke. JetBrain macht Java-Entwicklung doch ein bisschen wieder mehr Spaß, weil es irgendwie anscheinend wieder klappt. Und das haben sie echt hingekriegt. Und PHP Storm funktioniert einwandfrei. Kann ich nichts gegen sagen.
Ja. Also das ist wie so ein Gehirn, was man nur zu 5% benutzt.
Also ich kenne ja so Leute, also jetzt fehlt mir auch der Felix hier in der Runde. Mensch, Felix, hättest du mal geantwortet, wärst du mal dabei gewesen. Der benutzt beispielsweise auch, eigentlich nur Sublime-Text. Mhm. Und ich weiß nicht, der behält sich einfach alles in seinem Kopf oder so.
Ja, habe ich am Anfang gemacht. Es funktioniert.
Funktioniert super. Habe ich auch gemacht. Ich habe ganz lange nur mit TextMate gearbeitet. Also TextMate, weiß nicht, kennt das jemand von euch?
Ja, nee, vom Namen.
Das ist quasi nur ein schwarzes Fenster mit Code-Highlighting. Mehr nicht. Also kein Autocomplete, nichts drin, kein Autoformater, gar nichts. Nur schwarzes Fenster mit weißen Buchstaben.
Juhu. Und was ich mal gemacht hatte, ich hatte mir mal vor so einem halben Jahr hatte ich den Vim-Trip. Also ich wollte eigentlich weg von Sublime und komplett auf Vim umsteigen für nicht PHP-Sachen, weil Vim einfach super schnell ist und wenn du die Tastenkürzel kannst, bist du damit richtig fix.
Ja.
Und weil, wenn du sehr oft mit SSH arbeitest, hast du meistens einfach Vim direkt zur Hand. Vim.
Hm.
Deswegen dachte ich mir halt, das wäre eine schlaue Sache, PHP Storm für PHP und WordPress zu nutzen und alles andere mache ich mit Vim.
Mhm. Und war nicht schlau, oder?
Es hat sich nicht so durchgesetzt. Es gibt MacVim, das so ein bisschen ein paar Tastenkürzel hinzufügt, die du gewohnt bist, zum Beispiel einfach Steuerung S zum Speichern. Das macht normales Vim nicht, aber dieses MacVim macht das. Ja,
aber normales Vim macht Escape Doppelpunkt W.
Doppelpunkt W speichert das nicht. Das macht einfach nur das weg. Nein.
Nee, Escape Doppelpunkt W speichert.
Ach so, genau, right, doch, sorry. Ja, ich.
Ja,
ja doch, du hast recht.
Escape Doppelpunkt WQ macht speichern und schließen.
Ja, also die Kürzel kenne ich ja alle, aber es hat sich einfach bei mir es hat Sublime nicht abgelöst, wie ich dachte.
Nee, weiß ich nicht. Also, ja, wie gesagt, ich war auch lange auf dem Trichter, dass man keine IDE braucht, hab da immer mal wieder mit Frank diskutiert, schon jahrelang. Und habe dann irgendwann, weiß ich nicht, PHP-Storm ausprobiert und Autocomplete und jetzt, ich liebe es. Also ich habe jetzt auch letztens vor geraumer Zeit entdeckt, dass man da die Datenbankanbindung sogar drinne abbilden kann innerhalb von nach außen zu irgendwelchen Server-Datenbanken, wenn man die richtig tunnelt oder halt in die VM rein. Das ist eine goldene Sache. Also
es gibt nur Sachen, die ich mir in PHP Storm angeguckt habe. Zum Beispiel, du kannst ja damit auch Git bedienen und deine ganzen Sachen.
Ja, das finde ich furchtbar.
Das mag ich nicht. Dafür nutze ich zum Beispiel SourceTree. Finde ich viel besser.
Ich benutze die Konsole. Ausschließlich die Konsole. Also alles, was irgendwie eine GUI um Git drumherum baut, dem vertraue ich
also
nicht.
Also habe ich mich doch an SourceTree sehr gewöhnt. Und es gibt die andere Sache, es gibt einen REST-Client, mit dem man halt REST-Endpoints in PHP Storm testen kann. Ist auch ganz nett, aber da nutze ich doch lieber Postman. Ein vollwertiges Programm.
Habe ich auch von irgendjemandem hier empfohlen bekommen. Ich habe jetzt nicht so viel mit REST-Endpoints zu tun gehabt.
Also wenn ich halt, ich bin in einigen Projekten dran, wo das halt gefordert ist. Und da finde ich Postman um einiges besser.
Was man auch nicht im Texteditor machen kann, ist beispielsweise debuggen. Und das ist auch herrlich. Also das liebe ich ja. Also kein Print. Oder kein Warndump.
Also ich finde, debuggen muss sich erstmal richtig einarbeiten, bis das funktioniert. Und das ist frickelisch.
Nee, das stimmt gar nicht. Das geht so schnell.
Das habe ich noch gar nicht gemacht.
Also macht das mal, ihr richtet das mal ein. Ihr müsstet eigentlich nur, also ihr habt ja einen Server laufen. Im Regelfall, wenn ihr MAMP laufen habt auf Mac oder so,
Mit MAMP klappt das super, aber wenn du Vagrant oder so nutzt, das ist ein bisschen, musst du ein paar Sachen beachten.
Das kann sein. Wenn du beispielsweise, sag ich mal, du hast jetzt einen MAMP und du hast dann gibt es ja einfach ein Häkchen, was du setzen kannst bei PHP, in den PHP-Einstellungen, das ist einfach dann X-Debug aktivieren.
Ja, genau.
Und da muss man dann nur noch diesen Hörer anmachen. Da ist so ein kleines Icon oben im PHP Storm und der hört dann einfach rein auf den Standardport von XDebug, ob da was reinkommt. Und das ist es eigentlich gewesen. Danach kriegt man das eigentlich mit. Man muss nur noch halt eben sagen, wo jetzt die Dateien auf dem Server liegen und dann das noch angeben irgendwie. Aber das ist prinzipiell, dass es, wenn du es einmal gemacht hast, irgendwie hast du es dann halt von einer Minute eingerichtet oder so. Das geht sehr, sehr gut und es macht auch echt also sehr viel Sinn und es hilft einem sehr, sehr, sehr gut weiter, wenn man dann zur Laufzeit die Werte hat und man muss ja nicht überall ein Wardump oder ähnliches Dummes machen. Das nervt.
Stimme ich dir vollkommen zu. Also Debuggen ist echt so eine Sache, wenn du besser als Entwickler werden willst, egal in welcher Sprache, ist Debuggen einfach so eine nützliche Fähigkeit. Eben. Richtig Debuggen.
Definitiv. Also es macht schon auf jeden Fall, und es macht Spaß und es spart dir echt viel Zeit und man springt dann einfach von Code zu Code irgendwie, macht seine Debugging-Points da rein, also man kann von dem einen Plugin in das andere in WordPress irgendwelche Werte ausgeben lassen, ohne dann jetzt an den Code zu gehen und dann Wardump wieder reinzuschreiben oder sowas. Also man springt halt durch den kompletten Code, den man für die Webseite liegen hat.
Was ich richtig geil finde in PHP Storm, du kannst Conditional Debugging-Statements setzen. Das heißt, du sagst, hey, du hältst bitte an diesem Breakpoint nur an, wenn dieser Wert diese Variable diesen bestimmten Wert hat. Okay. Ansonsten läufst du weiter. Oder du beobachtest ganz spezielle Variablen, wie die sich verändern. Und wenn die Variable zum Beispiel, wenn i größer 15 ist, dann hältst du erst an. Und das macht richtig Spaß, weil da musst du nicht 15 Mal auf Weiter klicken.
Ja, das klingt sehr gut, auf jeden Fall, definitiv, weil das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so einen Durchlauf von 100, so von 100 Malen hat oder sowas, dann jedes Mal irgendwie weiterzuklicken, wenn man bis zur Stelle 97 kommt, ist das natürlich extrem nervig, das stimmt, ja. Ja. Apropos so IDE und so weiter, wie gesagt, also es gibt viel Sublime, wird viel genutzt, wird viel PHP Storm genutzt und so weiter. Ich nehme mal an, es wird kein Mensch mehr Dreamweaver benutzen. Gibt es das Produkt eigentlich noch?
Ja.
Die haben es komplett neu aufgesetzt.
Ja, echt? Die haben das neu komplett aufgesetzt. Es gibt noch Menschen, die benutzen das.
Die geben dafür Geld aus. Wahnsinn.
Weiß ich nicht. Aber mir ist das öfters mal über den Weg gelaufen. Das in der Straßenbahn.
Mit Flash gestorben in der oder Straßenbahn. So.
Nee, was habt denn ihr jetzt? Wir haben jetzt hier Hardware IDE, ne?
Jetzt fehlt aber noch, also was ich nicht ganz unerwähnenswert finde, finde ich zum Beispiel, also zur Entwicklung, gerade WordPress-Entwicklung, finde ich Vagrant nicht ganz, das sollte man vielleicht dann doch noch erwähnen. Also ich habe es ja ein paar Mal eingesetzt.
Was ist denn das jetzt wieder?
Was ist Vagrant? Vagrant ist vom Prinzip her, ist es eine, man kennt ja diese Virtual Box. So, da kann man ja Rechner drin aufsetzen und die dann virtuell auf seinem eigenen Rechner laufen lassen. Und Vagrant lässt das halt eben mit einer ganz bestimmten Umgebung, die ist, glaube ich, auch auf Ubuntu aufgebaut. Und
nee, du kannst alles verwenden. Vagrant ist nicht Ubuntu.
Nee, ja, darf ich lehrerhaft dazwischen springen?
Versuche es.
Also, es ist wenn ansatzweise, ja, du hast zwei Sachen, ne? Du hast VirtualBox, das ist völlig richtig. In der VirtualBox virtualisierst du irgendwelche Rechensysteme. Zum Beispiel für die Webentwicklung ein Apache, also irgendein Rechner mit Megahertz und RAM und da läuft dann ein Linux drauf oder ein Nginx. Ein Linux mit Apache oder Nginx und da drin läuft dann irgendwie dein PHP mit WordPress.
Ja.
So, und was Vagrant jetzt macht, ist, Vagrant ist ein Konfigurations-Tool/Skript, was dir automatisiert diese virtuellen Umgebungen, also die virtualisierten Rechner, konfiguriert, zusammenbaut und aufsetzt und startet, verwaltet und zerstört.
Hättest du mich mal ausreden lassen, ich hätte das alles noch erklärt.
Quatsch, das glaube ich dir gar nicht. Da war schon der Weg dahin.
Wie gesagt, Vagrant ist nicht an einem bestimmten Betriebssystem gebunden.
Nee.
Du kannst Ubuntu nutzen, du kannst Mac nutzen, du kannst ein Windows damit sogar konfigurieren, du kannst jegliches Linux nutzen. Das interessiert Vagrant herzlich wenig.
Genau, weil das nur ein Ausführskript
ist. Ach so, ja gut, ich weiß schon bei BBB. So, ja.
Na, BBB ist halt eben eine schon vorkonfigurierte Datei dafür.
Genau.
Ja, aber ich finde, also wenn man Core-Entwicklung machen möchte mit WordPress, dann setzen die ja so BBB voraus. Also Vagrants
oder so.
Ach so, ja. Ich finde das, also für meinen Geschmack macht das halt too much, ne? Ich finde das Host-Handling schwierig und es macht irgendwie zu viel.
Ich bin auch gerade so ein bisschen auf dem Trip, weg von Vagrant zu gehen und lieber lokal wieder anzufangen.
Also ich muss,
dass ich meine ganzen Seiten direkt auf der Maschine laufen habe, weil ich das in meisten Fällen nicht brauche, die ganze Serverumgebung.
Das Problem, also was ich habe Background hier versucht, das heißt versucht zum Laufen zu bekommen. Ich hatte es ja hier auch am Laufen und so weiter, aber ich wollte ja zum Beispiel, es gibt ja dieses Auto Zeitskripte irgendwie, wo man dann da seine Seiten dann einstellen kann irgendwie. Wenn die dann auch dann wieder nicht laufen und so, dann werden die Hosts nicht richtig erstellt und so weiter. Da sind halt relativ viele Abhängigkeiten drin irgendwie. Und ich habe das auf Linux gemacht und also ich habe es bei Linux dann nicht zum Laufen bekommen. Auch auf Windows hatte ich echt Probleme. Bei Mac lief es die ganze Zeit eigentlich ohne Probleme.
Ja, bei Windows hatte ich auch mal Probleme beobachtet, aber generell also für meinen Geschmack funktioniert es super, ne? Also
ich finde, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann funktioniert es halt auch und dann kann man wirklich alles damit machen.
Richtig, und das ist in Ruby geschrieben, also man kommt da auch schnell rein, wenn man selber irgendwas implementieren will. Ich habe zum Beispiel, habe ich relativ oft den Fall, dass, oder was, wenn man so mit WordPress arbeitet, hat man immer den Fall, dass irgendwelche Kunden kommen, ne? Oder in einem Monat kommen irgendwie 3 verschiedene Projekte auf einen zu, die man sich irgendwie zusammenbauen muss. Und da bastelt es, also es gibt, ich habe zum Beispiel mein Schema X, ne? Ich habe eine leere Spielplatzmaschine mit einem Playground und da läuft erstmal, wenn ich die aufsetze, läuft dann in WordPress fertig leer drin. Ne? Dann habe ich noch ein Provisioning-Skript, also bei Vagrant kannst du sagen, provisioniere mir diese Box, also mach da irgendwelche Dinge noch rein und da lege ich zum Beispiel in meiner Ordnerstruktur irgendwo die Datenbank ab, also nicht irgendwo, aber an einer bestimmten Stelle und dann wird die beim Hochfahren gleich importiert und Host-Einträge für die Virtual Hosts werden geschrieben, die Virtual Host-Datei an sich wird auch geschrieben mit x-tausend Domains und Subdomains und hast nicht gesehen, das wird alles außerhalb der Box in einem Konfigurationsskript gemacht und dann kann ich halt innerhalb von wenigen Minuten mir jedes beliebige Projekt relativ schnell aufsetzen und wenn da irgendwo mal eine Datenbank klemmt, weil die zu groß ist oder so, dann kannst du da immer noch schnell mit SSH reingehen in die Box und dann MySQL-Dump, nicht Dump, sondern einfach das Ding importieren. Das finde ich halt extrem smooth. Es gibt auch bei GitHub, hat irgendjemand letztens gefunden und mir eine Mail geschrieben, dass er das toll findet. Dass ich das ansehen will. Es ist natürlich ein bisschen fehlerbehaftet noch, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit da reingesteckt habe, aber naja, funktioniert.
Irgendwie prinzipiell ist ja irgendwie anscheinend doch der WordPress-Entwickler so standardmäßig unterwegs mit dem MacBook, mit BBB, PHP ja, Storm und wahrscheinlich GitHub, oder?
Das ist dann auch wahrscheinlich.
GitHub ja für öffentliche Sachen, ansonsten für Private habe ich Bitbucket am Laufen.
Ja gut, also geht auf jeden Fall.
Ja, es ist am Ende auch Git, aber es ist halt nur ein anderer Service, weil bei Bitbucket kannst du unendlich viele Private Repos machen, was du bei Git eben nicht machen kannst.
Ja, das ist
und ich finde, Git ist da einfach viel zu teuer für Private Sachen. Lohnt sich nicht. Ansonsten kann man sich natürlich auch noch auf Überspace in den GitLab oder sonst wo in Überspace, nein, also sonst wo.
Ja, du kannst auch bei GitLab direkt kostenlose Repos machen.
Geht mittlerweile bei GitHub auch.
Habt ihr das gehört? Gestern hat ein Entwickler von GitLab die Datenbank gelöscht.
Die haben 300 GB aus Versehen gelöscht und dann Probleme mit dem Backup gehabt.
Autsch.
Ja, ich weiß nicht, wie die Story jetzt ausgegangen ist. Soweit habe ich es nicht mehr gelesen.
Okay,
ich auch nicht. Also. Haben wir jetzt alles?
Ich will noch ein Tool reinwerfen, was ich persönlich spannend finde. Also ich hatte ja
SVN
schon
wahrscheinlich, ne? SVN ist total toll.
Nee, es ist ein Mac-Programm. Aber es gibt ein paar DAW auch für Windows, weiß ich. Und zwar heißt es Dash. Das ist ein Programm, das einfach nur technische Dokumentation runterladen kann und durchsuchbar macht. Da habe ich zum Beispiel PHP, PHP Unit, WordPress, Laravel, aber auch JavaScript und andere Sachen drin und kann direkt aus meiner IDE da drin suchen. Das heißt, mit einem Tastenkürzel markiere ich einfach nur eine Funktion, drücke dieses Tastenkürzel und es springt direkt in Dash rüber, zeigt mir dann den Codex an von WordPress oder die PHP-Beschreibung dazu und ich kann das halt alles offline nutzen, ohne direkt in den Browser wechseln zu müssen, was ich sehr cool finde.
Das ist sehr schön. Eine Kleinigkeit habe ich auch noch. Oder hast du noch eine Frage gehabt, René?
Nee, ich hab nur noch Photoshop.
Also für
und Illustrator.
Also okay, alles klar. Also für alle Leute, die das Brechen bekommen, wenn es um SVN geht irgendwie, es gibt so ein wunderschönes Skript, wenn ihr dann auf GitHub entwickelt oder auf Git irgendwie, da gibt es ein wunderschönes Skript, das erstellt euch dann automatisch das entsprechende Release und pusht das dann bei SVN rein. Das werde ich dann auch mal verlinken. So ein deploy.sh, das benutzen auch, glaube ich, einige WordPress-Core-Entwickler und die dann Plugins haben auf WordPress und dann braucht man sich mit dem ganzen Kram SVN dann nicht mehr wirklich mit auseinandersetzen.
So. Weil du gerade Deploy sagst, habt ihr noch so ein favorisiertes Deployment-Vorgehen-Tool, Schrägstrich?
Ich persönlich, ich habe mich mal ein bisschen in Deployer eingearbeitet. Das ist ein Deploy-Tool. Unter Ruby ist vor allem Capistrano bekannt und Deployer ist das, versucht das Pardor in PHP geschrieben zu sein. Was relativ gut klappt. Man kann damit in SSH verwenden und Dateien kopieren und alles Mögliche machen. Aber ich habe noch keinen richtigen persönlichen Workflow für mich gefunden, der hundertprozentig passt, um Plugins zu pushen oder um Webseiten zu aktualisieren. Da bin ich immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Aber das Tool an sich ist cool.
Also ich bin auch, also ich habe mehrere ausprobiert, ne? unter anderem nvoyeur.io.
Ja, das ist ja eine ganze SaaS-Lösung. Also.
Ja, das ist eine ganze SaaS-Lösung. Aber ich bin auch bei Deployer hängen geblieben. Capistrano war mir irgendwie zu, weiß ich nicht, bin ja, ich nicht richtig, hat sich nicht so gut angefühlt. Deployer Ruby halt. Ja, Ruby ist ja nicht schlimm, aber irgendwie die Lösung war nicht so rund. Aber Deployer, da bin ich jetzt hängen geblieben, habe da schon mehrere Projekte mit aufgesetzt, mit komplett Deployment. Also komplett heißt, ich habe Testumgebungs, ich habe ein Staging, ich habe einen Test, ich habe ein Preview. Ich habe das Problem, dass ich Datenbanken synchronisieren muss, rückwärts, vorwärts.
Hast Rollback. Du dazu die Rezepte irgendwie öffentlich?
Ja, kann ich öffentlich machen. Auf jeden Fall habe ich mir da, also das ist so einfach, dort reinzukommen. Mit so wenig Code kann man da relativ viel erweitern, gerade durch diese Rezepte und sowas. I love it.
Ja, also ich bin auch davon mehr begeistert. Kann ich da nicht die sagen. Entwicklung geht inzwischen gut voran. Die Community bildet sich so langsam dahinter und das ist richtig schön zu sehen.
Genau, das läuft halt in Kombination mit Composer und damit kannst du echt alles abdecken. Was ich noch habe jetzt aktuell laufen, ist in Zusammenhang mit Atlassian, in Kombination mit Jira und den Jira Task oder Issues. Da gibt es ja noch Bamboo, ist alles jetzt kostenpflichtig, aber das ist das Pendant zu Envoyer oder Deployer. Ne? Also ist halt
ja, Bamboo ist ja noch viel mehr. Bamboo ist ja ein ganzer CI.
Genau, Bamboo ist ein kompletter CI. Was Bamboo richtig cool macht, ist, das habe ich mir dort abgeguckt, habe es aber noch nicht implementiert, ist, du hast das Problem, wenn du mit Kunden arbeitest und oder mit mehreren Entwicklern an zum Beispiel an einem Projekt, was relativ groß ist und du hast mehrere Entwickler, so 5, 6, ne, und jeder entwickelt sein eigenes, kriegt seinen eigenen Task und die Tasks sind ja gekapselt in möglichst Branches. Und dann hast du deinen Task fertig und möchtest du dem verantwortlichen PM oder Kunden zeigen, dass der das abnimmt. Und dann hast du bei so Single-Lösungen hast du immer das Problem, dass du entweder blockierst du halt den Test so lange, also den Test-Server so lange, bis dein Task abgenommen ist vom Kunden und die anderen können halt nicht drauf und ihren Task abnehmen lassen. Und das hat Bamboo ganz gut gelöst, indem die einfach dir x Serverplätze anbieten, auf denen du dein Ticket ablegen kannst und dann blockierst du halt niemanden damit und das ist eigentlich übelst genial. Also wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat oder in die Verlegenheit gekommen ist.
Nein, ich habe nach der Sendung hier total viel auszuprobieren. Das wird eine
schöne Link. Ja, du bist eh nur, bist ja, alleine.
Wir machen dann eine gesamte Linkliste mal. Also findet ihr dann
das in den Show Notes.
Ich glaube, über das Deployment selber und so weiter kann man, glaube ich, auch noch einzelne Sendungen machen irgendwie. Also ich werde zum Beispiel, davor, oder auch, ne? auch die Entwicklungsumgebung selber nochmal irgendwie was zum Beispiel, also Docker hatten wir jetzt gar nicht. Hat jemand von euch mal Docker benutzt?
Ich habe schon mal Docker genutzt. Ich muss das gerade bei einem Uni-Projekt machen, aber ich bin nicht so der Profi da drin. Aber ich hätte da jemanden an der Strippe, mit dem könnte ich mal ein Interview führen.
Das wäre mal interessant.
Ich habe da auch jemanden an der Strippe. Wahrscheinlich. Also ich habe mich theoretisch und auch mal leicht praktisch mit Docker beschäftigt und ich weiß, wie es funktioniert, aber wo die Vor- und Nachteile sind. Aber das Problem ist einfach, dass ich das im täglichen Entwicklungsalltag nicht effizient für PHP-Entwicklung einsetzen kann, weil es wirklich darum geht, gerade im WordPress oder so, schreibst du halt PHP-Code und machst nicht irgendwelchen Server-Fu noch. Also im Normalfall, ja. Wenn du jetzt in Enterprise-Modus gehst, dann machst du schon ein bisschen mehr, da kommt es dann schon wieder, dass du das brauchst. Aber so im ganz normalen Alltag ist Docker einfach too much. Und was du theoretisch machen könntest, was du jetzt mit Workvent nicht machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel eine Maschine starten, eine virtuelle Maschine. Die läuft jetzt zum Beispiel auf Apache bei Projekt 1 und hat irgendwie als Ordnerprojekt 1 da eingebunden. Ne? Und dann sagst du, okay, im laufenden Betrieb, ich möchte jetzt gerne auf Projekt 2 switchen. Projekt 2 ist aber Nginx und hat andere Dateien. Da kannst du die Module quasi vom Docker einfach abkapseln, rausnehmen und neue reinstecken sozusagen. Und das Modulbasierende ist halt das Geniale, wenn du damit eine richtige Serverarchitektur aufsetzt oder gerade für High-Enterprise-Projekte, wo du mehr Performance brauchst oder Last-zu-Last-Problemen führen kannst, dann kannst du das Ding auch automatisieren und sagen, okay, wenn der PHP-Load jetzt über 60% geht, schaltet den Prozess ab und steckt einen neuen dran. Oder wenn der stirbt, schalt noch zwei dazu, so automatisiert. Und sobald sich wieder beruhigt hat, nimmst du wieder was weg. Also dieses Modulare ist ziemlich cool bei Docker. Was bei Docker auch cool ist, ihr kennt doch sicherlich Pokémon Go. Auf dem Handy gespielt. Hatte ich mal gespielt, 2 Tage lang. War mir dann irgendwann zu langweilig. Und da gab es dann pfiffige Leute, die haben in Python ein Pokémon Go-Skript geschrieben, ein Bot. Ne? Und der läuft dann so textbasierend, spielt er dann das Spiel für dich. Ne? Und das habe ich dann irgendwann 5 Tage lang automatisch laufen lassen, bis ich Level 24 war. so lustige Sachen. Also Docker hat schon seine Datenberechtigung, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte. Aber wir können da gerne ein paar, wenn das mal interessant ist, mal jemanden dazu holen, der sich da mehr auskennt als ich.
Ich muss das jetzt eh unterbrechen. Hast du das denn jetzt, hast du den Account anschließend verkauft?
Nee, der ist immer noch da. Willst du ihn haben?
Nein. Ich habe das nochmal gesehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die ihren Account irgendwie verkauft haben. Irgendwie Level, keine Ahnung. Du konntest levelweise konnte man das kaufen. Das war zu dem Mega-Hype da, die 3-4 Wochen war.
Also ich, falls jemand Interesse an einem Pokémon Go-Account hat, ich bin Level 24, habe ganz viele Pokémons, die über 1000 sind und ja, weiß ich nicht mehr, das ist schon zu lange her.
Wir gehen jetzt alle wieder irgendwas spielen, ne?
Das mache ich die ganze Zeit.
Ja, okay, ja, das ist doch wunderbar. Ja. So. Damit werden wir heute durch. Fortsetzung folgt, würde ich sagen.
Genau, da gibt es noch sehr viel zu besprechen gerade. Ich glaube, genau. Deployment, wie du gesagt hast, hat noch viel mehr zu bieten.
Wird Hans Helge sein Docker-System eingerichtet bekommen? Ach, keine Ahnung. Ihr werdet es erfahren.
Du machst jetzt so einen spannenden Furztag.
Ja, ich hab's versucht.
Wird Hans-Helge sich ein Linux-System kaufen? Wird Renny auf Windows wieder zurückwechseln? All das erfahrt ihr in
Findet Pikachu zurück 32. Zu René.
Wann schmeiße ich meinen Windows-Rechner in die Ecke?
Ihr dürft doch nicht die Abmoderation immer so kaputt machen. Jetzt muss ich von vorne.
Mach doch mal.
Folge 32 des WP-Sofas. Macht's gut. Bis dahin.
Gute Nacht.